Hoyerswerda ist ja in Ostsachsen, das liegt genauer gesagt in der Lausitz, haben wir eben schon gehört im Beitrag. Dort, wo das DDR-Vorzeige-Energieprojekt Schwarze Pumpe bis zur Wende für die dortigen Bewohner für sicher geglaubte Arbeitsplätze sorgte und wo für die DDR-Regierung sicher geglaubte, aufrechte, sozialistische DDR-Bürger aufwuchsen. Eine junge Stadt also, eine Stadt, in denen einst die meisten Kinder in der DDR aufwuchsen. Dort kam es 1991 zu einem der schrecklichsten rechten Pogrome der Nachwendezeit. Neben Rostock, Lichtenhagen und Solingen zeichnen die rassistischen Angriffe auf vor allem vietnamesische und mosambikanische AsylbewerberInnen und Vertragsarbeiter in Hoyerswerda im September 91 ein klares Bild mörderischer und rassistischer deutscher Enthemmung. Die Belagerung der Wohnheime durch Neonazis wurde über Tage hinweg durch Molotow-Cocktails, Metallkugeln und weitere Waffen aufrechterhalten. Das kollektive Versagen von Staat und Polizei in diesen Tagen stellt eine Zäsur dar und ist bis heute nicht ausreichend aufgearbeitet. Grit Lemke versucht in ihrem im Suhrkamp erschienenen Buch Kinder von Heu das Zerrbild dieser Tage zu separieren. Sie ist heute bei uns am Telefon. Hallo Grit.
Ich höre euch.
Schön, dass du bei uns bist erstmal. Das Leben der Menschen in Hoyerswerda vor 1991 war ja geprägt von Clanstrukturen. Das haben wir eben im Beitrag schon gehört. Ja, es wurde, die Leute sind zur Schwarzen Pumpe gefahren, zum Braunkohlewerk, hatten die klaren Schichten, die klaren Strukturen. Der Schichtbus brachte die ArbeiterInnen zum Kraftwerk pünktlich zu Schichtbeginn zur Arbeit. Das Narrativ der nahezu perfekten sozialistischen Stadt war ja erschaffen. Doch auch als durch die Regierungsabkommen der DDR 1971 Gastarbeiter in die Betriebe kam, da begannen auch schon die ersten Konflikte. Du bist ja du bist in Hoyerswerda aufgewachsen. Mhm. Wie hast du denn das gesellschaftliche Leben vor 91 wahrgenommen? Wie war das Aufwachsen für dich in Hoyerswerda?
Also das war ein sehr schönes, sehr behütetes Aufwachsen. Aber es war, das sagt auch eine der Protagonisten in meinem Buch, das war ein anderes Behütetsein als heute, dieses Helikopter-Behütetsein. Es war so ein Aufwachsen in einem großen Kollektiv praktisch. Ne? Die Eltern hatten irgendwie zu tun, haben gearbeitet, die mussten sich tatsächlich ununterbrochen qualifizieren, weil natürlich keine ausgebildeten Fachkräfte nach Schwarze Pumpe gekommen sind am Anfang. Die mussten das ja, während der Betrieb schon lief, wurden die alle noch ausgebildet. Das heißt, unsere Eltern kennen wir eigentlich nur, wie wenn die Feierabend hatten, vertieft in irgendwelche Bücher. Aber auch die waren in irgendwelchen, die haben in einer Hausgemeinschaft, die haben ihre Partys gemacht. Jedes Haus hatte einen Partykeller und wir Kinder sind in so einer, es waren ganz viele Kinder, es war die kinderreichste Stadt der DDR. Unsere Eltern waren alle in einem Alter, also man muss sich vorstellen, eine Stadt voller junger Leute. Die haben dann entsprechend auch, was die Eltern betrifft, viel Party gemacht und wir Kinder immer zwischendrin und das war wie so eine große, also diese Baustellen, dieses Unfertige, was man heute auch vielleicht als abstoßend empfindet. Das war für uns ein einziger Abenteuerspielplatz. Also wir sind auf den Baustellen rumgerannt, in den Baugruben, da wurden Tunnel gebaut, Höhlen, in den unfertigen Garagenkomplexen ist man rumgerannt. Also es war wirklich dieser Untertitel, mein Buch hat ja den Untertitel Freiheit, Glück und Terror und dieser Begriff Freiheit, der ist von Protagonisten gekommen. Das ist das Lebensgefühl von Hoyerswerda tatsächlich und auch noch in unserer Jugend, als wir so eine wirklich, es gab ja eine ganz reichhaltige Kultur- und Clubszene in Hoyerswerda, auch da war Freiheit, weil wir waren eben wirklich weit ab vom Schuss. Solange wir Kohle, Gas und Energie geliefert haben in die Republik, hat sich eigentlich der Rest der Republik nicht für uns interessiert, was Nachteile hatte. Man fühlte sich schon damals so ein bisschen abgehangen, aber das hatte den großen Vorteil, dass man wirklich in Hoyerswerda machen konnte, was man wollte. Also wir haben dort verbotene Stücke, die nirgends in der DDR laufen konnten, die liefen bei uns in den Clubs. Also es war schon auch ein sehr relativ freizügiges Leben. Ja.
Du sprichst gerade die Freiheit an, aber gab es denn auch sowas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, auf dem das Ganze dann quasi die Grundpfeiler dann der Freiheit waren? Also wie würdest du den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschreiben vor 91?
Naja, den gab es schon, eben durch dieses Aufgehobensein in Kollektiven. Also einmal das Arbeitskollektiv, die Hausgemeinschaft, dann die Gartengemeinschaft, dann haben alle irgendwie Sport gemacht. Also es gab, glaube ich, niemanden, der nicht in der BSG aktives Schwarze Pumpe irgendwas gemacht hat. Und das war schon ein Zusammenhalt, das war auch sehr solidarisch, aber das beruhte, der Zusammenhalt beruhte ganz klar auf Regeln. Ne? Also diese Gemeinschaft, die musste sofort funktionieren, die hatte keine Anlaufzeit, das ist keine Stadt, die sich über Jahrhunderte entwickeln konnte, über Generationen, sondern die sind alle praktisch auf einmal gekommen und dann musste das auch sofort losgehen. Dann wurde sofort produziert und das musste sofort klappen. Und dann gab es so ungeschriebene Regeln, zum Beispiel Schichtarbeiter brauchen Ruhe. Und da wir rollende Woche hatten, war klar, dass in jedem Haus immer irgendjemand schläft und irgendjemand geht immer zur Schicht. Also das sind so Regeln, die man dann kennt. Oder dass man pünktlich auf Arbeit sein muss, war ganz wichtig. Dann, wie man Schichtbus fährt, wie rum man sich im Schichtbus aufzustellen hat. Also auch so vermeintlich banale Regeln, aber das gab einfach so, ich glaube, so eine Regelhaftigkeit, die auch diese Gemeinschaft zusammengehalten hat. Und das alles bricht eben schon 1990 mehr oder weniger mit einem Schlag auseinander, als nämlich Schwarze Pumpe privatisiert wird. Und zwar nicht, weil es, wie uns immer eingeredet wurde, rote Zahlen geschrieben hätte. Schwarze Pumpe hat bis zum Ende schwarze Zahlen geschrieben. Also die haben schon sehr effektiv gearbeitet, ganz davon abgesehen, dass es eine Dreckschleuder war, aber die hatten schon wirklich Hochtechnologien entwickelt und dann hat Siemens das irgendwie für eine Mark aufgekauft, alle Arbeiter entlassen oder fast alle und macht mit den Technologien noch heute Milliarden und die Ingenieure, die das entwickelt hatten, die saßen arbeitslos in Hoyerswerda und dann war auch diese, also das, was diese Gemeinschaft zusammengehalten hatte, diese Sinnhaftigkeit, dieses Aufgehobensein und gleichzeitig die Regeln, die auch ganz klar sagen, was man nicht macht, dass man zum Beispiel nicht Brandsätze auf Leute schmeißt, das war praktisch von einem Tag auf den anderen außer Kraft gesetzt.
Hallo, Grit, hier ist Valentin, der Zweite hier im Studio. Hallo. Was mich interessieren würde, jetzt, wenn wir heute auf Hoyerswerda schauen, dann immer durch diese Brille von den, ja, oder aus der Perspektive, dass es zu dem Prochrom gekommen ist. Und wenn wir jetzt auf die Zeit vor 1990 blicken und dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, den du gerade beschrieben hast, dieses Leben in Kollektiven, für mich zeichnet sich da so ein Bild von einer Gesellschaft, die auch durch so eine gewisse Homogenität funktioniert, also was ja auch Gundermann in seinen Liedern besingt, alle sind gleich quasi da so funktioniert dieses Zusammenwürfeln von den Menschen auch. Und dann kommen nach und nach VertragsarbeiterInnen aus Mosambik und aus Vietnam da dazu, zu DDR-Zeiten. Was hat das, also vor den Prochrom, vor dem Zerfall dann des Staates, wo dann diese Regeln weggefallen sind, was hat da, als es noch funktioniert hat, das ausgelöst, dass dann so, also in Anführungszeichen, Fremde kamen, die vielleicht da dann nicht so reinpassen, wie das gewünscht ist?
Genau, das beruhte auf dem Prinzip der Gleichheit und das eben in beide Richtungen. Einmal sozusagen, dass es sozusagen wirklich egalitär ist, ja, dass es nicht sehr nach oben und unten ausschlägt, aber eben auch, dass man möglichst nicht anders sein sollte, wenn es geht. Und das war natürlich dann schon ein Problem, als die Vertragsarbeiter kamen. Die wurden auch wirklich weggesperrt vom Rest der Bevölkerung. Also das war absolut unerwünscht, dass sich da irgendwelche Kontakte herstellen. Es gab in den Kollektiven natürlich persönliche Kontakte und der David Marcou, mit dem ich gesprochen habe, der auch in meinem Buch als Protagonist drin ist, der hat auch gesagt, es gab die Leute, die zum Beispiel nicht David zu ihm sagen konnten, sondern dann immer, komm her, du Kohle oder sowas. Aber es gab eben auch die anderen, die ihn zum Geburtstag eingeladen haben. Also er ist da auch sehr, er wägt das auch sehr ab und sagt, es war jetzt nicht nur Rassismus oder so, aber der Rassismus war da, definitiv. Und zwar die ganze Zeit.
Ja, also es wurden dann für komplexe Probleme in der Nachwendezeit ja dann einfache Lösungen gesucht und der blanke Rassismus ist quasi ausgebrochen. Es gibt ja diverse Gruppen und auch Bürgerinitiativen, die sich intensiv mit den gesellschaftlichen Missständen jetzt auseinandergesetzt haben. Als Beispiele ist zum Beispiel die Initiative Hoyerswerda91.de oder auch die Bürgerinitiative Hoyerswerda hilft mit Herz zu nennen. Doch unabhängig davon, kann man überhaupt heute von einer Aufarbeitung 30 Jahre nach dem Pogrom in einer gewissen Art und Weise überhaupt sprechen? Und gibt es mehr als nur Ansätze der Aufarbeitung? Wie würdest du das einschätzen?
Naja, das war schon sehr tabuisiert, die letzten 30 Jahre, ganz klar. man hat Hoyerswerda, also es gab ja wirklich so ein großes Stigma und die Art, wie die Medien darüber berichtet haben, war ja immer, na logisch sind das alles Nazis, die sind ja in der Platte groß geworden, Unterschicht, bisschen dumm, ungebildet, kulturlos, logisch, dass das Nazis sind. Und damit hat man ein bisschen auch verhindert, dass man wirklich vielleicht hinguckt, wer die Leute von Hoyerswerda sind. Und was die gemacht haben, war sozusagen noch schlimmer. Die haben sich in so eine Opferrolle begeben und haben die bereitwillig angenommen und auch wirklich kultiviert. Und es war in den letzten Jahren eigentlich immer nur, dass man dann gesagt hat, aber wir sind doch gar nicht so. Bloß den Beweis ist man leider schuldig geblieben. Denn was man nicht gemacht hat, 30 Jahre lang ist, mal zu gucken, wer sind denn die wirklichen Opfer. Das ist vereinzelt passiert. Also da muss man auch aufpassen, dass man auch da jetzt nicht so eine Sippenhaft verhängt, weil es gab einen Hilfeverein für Mosambik. Es haben Leute gespendet. Also es gab auch persönliche Verbindungen. Das gab es vereinzelt alles. Es gab auch vor ein paar Jahren, hat hier die Tanzcompany der Kulturfabrik die Ereignisse von 91 auf eine sehr eindrucksvolle Weise künstlerisch verarbeitet. Das gab es alles vereinzelt. Das hat aber das hat überhaupt keine irgendwie öffentliche Wirksamkeit erreicht und vor allen Dingen wurde es nicht wirklich von der Stadt irgendwie getragen. Im Rathaus war tatsächlich 30 Jahre lang die Strategie, wir lassen möglichst Gras drüber wachsen und dann wird es schon irgendwann vergessen sein. Was natürlich auch den Opfern gegenüber, also das ist wirklich wie ein zweiter Anschlag. Also das habe ich gemerkt, als ich mit dem David Makou gesprochen habe. Der war nämlich 2017 in Hoyerswerda auf Einladung einer Berliner Initiative, auch nicht auf Einladung von irgendjemandem aus Hoyerswerda. Und dann war er hier. Niemand wollte seine Geschichte hören. Alle saßen vor ihm und haben nur gesagt, ich hab das ja nicht gewusst, ich habe damit nichts zu tun. Also auch diese Rechtfertigungshaltung, die ja auch irgendwie für ein schlechtes Gewissen schon spricht. Niemand wollte hören, wie es ihm gegangen ist. Und es hat sich auch niemand bei ihm entschuldigt. Kein Bürgermeister hat ihn empfangen, nichts. Und ich habe hinterher mit ihm gesprochen und für mich war das so deutlich, diese Verletzung und dass das wie ein zweiter Anschlag ist, wenn man also das ist ja auch würdelos, so miteinander umzugehen. Und das ist eben jetzt wirklich anders. Wir haben einen neuen Bürgermeister, wir haben hier eine breit aufgestellte Zivilgesellschaft, wo auch immer neue Leute dazustoßen. Es gibt jetzt wirklich irgendwie eine Bereitschaft, auch diesen Schmerz auszuhalten, dass man sich eine eigene Schuld eingestehen muss und sagen muss, ich habe da einen Fehler gemacht und dann aber auch irgendwie erwarten kann, dass das auch von außen anerkannt wird, dass man sich selber damit beschäftigt, ja, und dass man sich wirklich mal mit den Opfern beschäftigt und auch versucht, was wieder gut zu machen, ja. Also wir haben jetzt der David Makou, der ist gerade unterwegs nach Hoyerswerda, der wird jetzt eben bei der offiziellen Gedenkveranstaltung, wird er heute sprechen. Das wäre noch vor 5 Jahren oder so, wäre das undenkbar gewesen. Und das ist jetzt in Gang gekommen und wir haben jetzt hier schon 2 Veranstaltungen gehabt, gestern und vorgestern, wo Leute aufgestanden sind und dann das erste Mal nach 30 Jahren erzählt haben, warum sie damals untätig waren und wie sie das erlebt haben und wo Leute in Tränen ausgebrochen sind beim Sprechen. Weil das ist ja sozusagen auch ein kollektives Trauma, die Schuld. Aber die ist natürlich nicht aufgearbeitet.
Wenn quasi das Hören von Betroffenen im Falle von rassistischen Übergriffen ganz zentral, um überhaupt eine Aufarbeitung machen zu können, die Hoyerswerda war ja kein Einzelfall und war dann auch, oder auf Hoyerswerda sind ganz viele rassistische Morde gefolgt, Angriffe durch Neonazis. Und diese Ignoranz, die es in Hoyerswerda gab von Stadtgesellschaft, von den Behörden, die gab es überall, also eigentlich bundesweit und auch in Sachsen. Wie wirkt es heute nach, dass es jetzt erst zu spät so Ansätze zu einer Aufarbeitung gibt, dass Betroffene erst jetzt gehört werden?
Naja, wie gesagt, es herrscht schon auch ein großes Erstaunen darüber, also so eine Selbsterkenntnis, wie konnten wir 30 Jahre lang das so hinnehmen. Das, wie wirkt das nach? Natürlich wird auch jetzt erst aufgearbeitet. Also es gab ja eine sehr gute Dokumentation im MDR bzw. in der ARD, die auch noch in der ARD-Mediathek verfügbar ist, wo auch mal dieses Behördenversagen auch mal angesprochen wird. Dass wir uns hier wirklich, naja, bestimmt 10 Jahre in so einem rechtsfreien Raum befunden haben, wo auch so Grundsätze, an die der Mensch glauben sollte. Dass wenn ich angegriffen werde, gibt es zum Beispiel eine Polizei, die mir hilft. Und derjenige, der mich angegriffen hat, der wird verurteilt. Das waren diese irgendwie Gewissheiten, die gab es nicht mehr, weil das haben wir dann auch erlebt, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass nachdem die Ausländer aus der Stadt gebracht worden waren, was natürlich verhängnisvoll war, eine verhängnisvolle Entscheidung, dann hat natürlich der rechte Terror nicht aufgehört, sondern da ging der ja erst richtig los. Und dann wurde hier praktisch die gesamte Kulturszene kurz und klein geschlagen und da ist ja noch mal jemand ermordet worden. Ja, da ist der Fahrer einer Band, Mike Zerner, der ist 1993 hier ermordet worden von Nazis. Das ging ja dann erst richtig los und da ist, wenn man hier angegriffen wurde, man wusste, ich brauche keine Polizei zu rufen, die werden mir nicht helfen. Das haben wir alles erlebt und es wird auch niemand verurteilt werden dafür. Also wir haben das erlebt, dass wenn dann mal Opfer einen Täter angezeigt haben, dass der dann kurz darauf vor der Tür des Opfers stand, weil die Polizei ihm die Adresse des Opfers rausgerückt hat. Und also solche Sachen sind damals passiert. Und das ist natürlich, das ist auch was, wovon auch eine Stadtgesellschaft wahrscheinlich auch Jahrzehnte braucht, um irgendwie wieder sozusagen diese Ebenen wieder zurechtzurücken und auch wieder Vertrauen zu fassen in sowas wie eine Rechtsstaatlichkeit. Und das, also eben auch für die Nazi-Seite, dass die wissen, wenn ich hier jemanden kurz einschlage, dann hat das Folgen. Das hat Konsequenzen. Und das war hier jahrelang nicht so. Das war hier ein rechtsfreier Raum.
Und vielleicht noch so als letzte Frage, als Ausblick auch nochmal. Du sprichst davon, dass es natürlich ein Riesenerfolg ist, dass jetzt dieses Gedenken stattfindet, dass es schon anders ist als vor 5 Jahren und so. Aber wir haben auch Stimmen noch in unserer Sendung, die eben ein bisschen resignierter an die Sache rangehen und irgendwie sagen, ja, wenn das jetzt irgendwie an ein paar Tagen dieses Gedenken stattfindet und den Rest des Jahres eben diese rechte Hegemonie noch weiter existiert, Was braucht es denn deiner Meinung nach ganz konkret, um wirklich eine wirklich breite Zivilgesellschaft aufzustellen, um wirklich zu sagen, klare Kante gegen rechts und nicht nur Lippenbekenntnisse letztendlich und dass das Land Sachsen dann irgendwie die Gedenkveranstaltungen finanziert und alles, aber bräuchte es da nicht mehr? Bräuchte es da nicht jeden Tag irgendwelche Dinge, die dazu langfristiger, nachhaltiger Veränderungen führen? Wie siehst du das?
Also zum einen sehe ich konkret hier in der Stadt, vielleicht auch anders als in Ostsachsen, keine rechte Hegemonie. Die erlebe ich hier nicht, muss ich wirklich sagen. Obwohl es natürlich eine starke AfD und sowas gibt, aber ich würde hier nicht von einer rechten Hegemonie in der Stadt sprechen, weil hier wirklich auch schon in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren ganz viel passiert ist. Und natürlich darf das überhaupt nicht passieren, dass jetzt dieses Gedenkwochenende, dass das hier damit jetzt irgendwie abgearbeitet ist. Also das ist das, was nicht passieren darf. Das muss der Anfang der Aufarbeitung sein. Und es muss, was vor allen Dingen jetzt wirklich passieren muss, ist, dass man noch die Zeit, die jetzt noch bleibt, das sind nur noch ein paar Jahre, dass man den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lässt und dass man da wirklich hier muss Nachhaltigkeit rein. Und dieses Gedenkwochenende, das kann natürlich überhaupt nur der Auftakt zu allem sein. Also was anderes kann das gar nicht sein. Aber als der, glaube ich, ist es wirklich gut, weil ich das auch in der Stadt mitkriege, dass die Leute drüber reden und dass das schon bemerkt wird. Also wir haben zum Beispiel eine der Aktionen, die ich großartig finde, ist eine Fotoausstellung, wo ein Fotograf in Maputo Fotos gemacht hat von den vertriebenen Vertragsarbeitern, die mal hier mit uns gelebt haben, wie die heute aussehen. Und diese Fotos hängen jetzt groß im Einkaufszentrum von Hoyerswerda, im Lausitz-Center. Und das ist das, wo jeder einmal in der Woche hingeht mindestens. Und das war auch das, was ich wollte. Da müssen die jetzt vorbei, da muss jeder vorbei und der muss in diese Gesichter sehen. Egal, ob der will oder nicht. Die müssen, wenn ich durch das Lausitz-Center durch will, gehe ich an den Gesichtern von diesen Leuten vorbei und muss da mal reinblicken. Und so muss das sein, ja. Und das muss auch wehtun, wie ich schon gesagt habe. Und da wird es auch viele geben, die werden dann weggucken, aber man wird eben so massiv, wie das jetzt kommt, kann man auch nicht mehr so weitermachen, dass man wegguckt. Und das meine ich, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Und das Nächste, was passiert, ist, dass wir hier Orte kennzeichnen werden, an denen Dinge passiert sind. Und das natürlich, also es gibt ja hier Hoyerswerda Hilft mit Herz und so. Es gibt ja Vereine, die sich kümmern. Und das muss auf eine viel breitere Basis gestellt werden, ja. Aber das das ist jetzt der Anfang. Und dafür ist es natürlich gut, mal auch so eine Öffentlichkeit herzustellen. Das muss auch so sein. Das funktioniert nicht anders. Aber es darf nicht, das darf jetzt nicht das, ja, sein, dass man sagt, wir haben das ja gemacht. Wir haben das überhaupt nicht gemacht. Wir fangen jetzt gerade an.